Führung mit Sinn und Konsens. Podcast Folge Nummer 73.
Herzlich willkommen zum Podcast Eine gute Viertelstunde. Rund um das Thema, wie Sie mit guter Laune in den Feierabend gehen. Freuen Sie sich auf Tipps und Impulse, wie Sie das Beste aus Ihrem Arbeitstag machen. Mit Silke Wüstholz und Jutta Pelzer.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Silke.
Hallo zusammen.
Wir haben bereits im Dezember angekündigt, dass wir sehr interessante Gäste im Januar bei uns haben werden. Und hier ist einer davon. Und ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Werner Furtner.
Ja, hallo, liebe Jutta, liebe Silke. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier dabei sein kann. Mein Name ist Werner Furtner. Ich komme aus dem schönen oberbayerischen Wasserburg am Inn. Das ist an der Grenze zum Chiemgau. Und meine Berufung ist, ich bin Sparringpartner, ich bin Coach, ich bin Mentor und Berater für Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich mit ihren Potenzialen und ihren Zielen verbinden wollen und auch dann den bestmöglichen Weg zur Umsetzung finden wollen und auch gehen wollen. Das ist ganz wichtig, dass man auch ins Tun kommt. Und als Zukunftsgestalter, so sehe ich mich, weil in der Vergangenheit, das können wir nicht mehr ändern, sprechen wir über die Zukunft, über das Jetzt und wie es weitergeht. Und als Zukunftsgestalter und Vortragsredner bin ich auch Botschafter für nachhaltige und gemeinwohlorientierte Lebens- und Unternehmensentwicklung. Weil das ist wichtig, das brauchen wir. Es wird immer wichtiger, sich mit Sinn und Werten und dem Zweck unseres Tuns auseinanderzusetzen. Wenn ich noch eins ergänzen darf an der Stelle. Ich habe eine Initiative oder man kann es auch neudeutsch im Werbedeutsch auch Claim nennen und der heißt Servus Eco-Erfolg. In Servus Eco-Erfolg steckt alles drin, was ich mit den Menschen gerne umsetzen will. Servus ist im Großteil Mitteleuropas zum einen ein herzlicher Willkommensgruß. Wir wissen auch aber, dass es im Römischen heißt Servus dienen, heißt Servus auch Sklave. Das heißt, ich stehe dir zu Diensten und es geht auch hier um Dankbarkeit und um Wertschätzung.
Aha.
Das ist die soziale Komponente. In Eco steckt die Ökologie und die Ökonomie, also die Wirtschaftlichkeit und das Thema Umwelt. Und diese drei Komponenten, Soziales, Ökologie und Ökonomie, sind die drei Grunddisziplinen nachhaltiger Unternehmensführung oder auch nachhaltiger Lebensführung, egal aus welchem Blickwinkel man es sehen mag. Und das gleichberechtigt in die Wertigkeit zu bringen, das ist mein Anliegen. Und deswegen bin ich auch seit 2-3 Jahren eben auch Berater und Referent für die Gemeinwohlökonomie. Weil die Gemeinwohlökonomie eben die Instrumente bietet und die Sichtweisen bietet, um das umzusetzen.
Das ist total klasse, Werner, was du da machst. Und ich finde es auch super, dass du heute gekommen bist, weil einige werden sich vielleicht jetzt fragen, oh, was macht das, ist das für ein Thema für einen Podcast? Aber aus unserer Sicht ist das ein ganz wichtiger Punkt, denn Unternehmen und auch Kliniken sind einfach Teil der Gemeinschaft und die ganze Rolle verändert sich gerade. Und die Überlegung ist natürlich, wo soll die Reise hingehen und wie kann man ja die Idee von der Gemeinwohlökonomie auch wirklich umsetzen in solche Unternehmen und Kliniken. Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Und was hat das Ganze auch mit Führung zu tun? Ja?
Das stimmt, Jutta, was du da ansprichst. Es geht nicht nur um Unternehmen, es geht generell um Organisationen. Ob das jetzt Kommunen sind oder auch Non-Profit-Organisationen, ob ich ein Frau, ein Mann Unternehmen bin oder ob ich ein größerer Mittelständler bin, es ist völlig egal. Gemeinwohlorientierung und Nachhaltigkeit sind Dinge, die in ganz vielen Unternehmen und das sage ich jetzt wirklich so, da werden vielleicht der eine oder die eine oder andere werden da vielleicht nicht so einverstanden sein, aber in vielen Unternehmen ist es ein Thema in Marketing und Kommunikation. Und sonst nichts. Es ist nicht im Markenkern verankert und es ist auch nicht im Geschäftsmodell verankert. Und das ist das Problem, weil dann hat man vielleicht 2-3 schöne wirklich nachhaltige Produkte ist aller Ehren wert, ganz wichtig, sowas zu haben. Aber an denen hängt man dann sein ganzes Marketing und seine ganze Kommunikation nach außen auf. Und nach innen passiert wenig. Das erleben wir leider immer noch zu häufig, aber dafür sind wir ja da als Gemeinwohlberater. Da bin ich ja nicht alleine, das auch auf einen anderen Weg zu bringen.
Ich frage mich jetzt gerade, Werner, zum einen, was verändert sich wirklich in einem Unternehmen, die die Gemeinwohlökonomie anwenden? Also ich glaube zum Beispiel VD, die Antje von Dewitz ist ja, glaube ich, auch in der Gemeinwohlökonomie aktiv. Von der nimmt man nach außen wahr, dass sie keine großen Probleme hat, Mitarbeiterinnen zu finden, dass da auch eine große Identifikation auch mit dem Unternehmen stattfindet. Und manchmal denke ich, wenn man das von außen betrachtet, weil du das eben auch sagtest, ja, manches ist dann nur aus Werbetechnikgründen eine wichtige Sache. Woran merke ich, dass es stimmt zum Beispiel, also dass es wirklich so ist und ein Unternehmen da jetzt nicht nur das auf der Fahne stehen hat. Gut, wenn man gemeinwohlzertifiziert ist, muss man natürlich auch einen Nachweis bringen. Und was ich mich noch zusätzlich frage, ist, was verändert sich eben für ein Otto-Normal-Mitarbeiter in einem Unternehmen tatsächlich, wenn er mit so einer Philosophie arbeitet?
Das waren jetzt gleich mehrere Aspekte in einem.
Nimm den, der dir am besten gefällt und der am wichtigsten ist.
Also ich steige mal auf VD nochmal ein. Die André von Dewitz ist ja hier wirklich schon länger unterwegs als nur mit der Gemeinwohlökonomie. Ja. Als sie das Unternehmen übernommen hat, war ja das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. VD engagiert sich zum Beispiel in der Form nach außen für die Kommune, dass es ehrenamtliche Ressourcen, Arbeitskraft und andere Dinge zur Verfügung stellt, um zum Beispiel das örtliche Freibad am Laufen zu halten, um dort in Organisationsthemen zu wirken und einfach Manpower zur Verfügung stellt. Das geht so weit, dass die Mitarbeiter, wenn sie sich in irgendeiner Form außerhalb des Unternehmens nachhaltig engagieren, den halben Tag bezahlt bekommen. Die andere Hälfte geht auf ihre eigene Kappe. Und es ist eine wesentlich höhere Identifikation bei den meisten Mitarbeitern da. Wir werden nicht immer alle 100% erreichen, ganz klar. Jemand, der mit so einer Thematik nichts anfangen kann, der wechselt lieber das Unternehmen. Das tun natürlich die Menschen auch. Aber was wir hier erleben und was wir jetzt bei VD auch erleben, dass die seit 5 Jahren mittlerweile schon eine völlig ökologisch produzierte Outdoor-Serie haben, die vollkommen auch in Deutschland produziert wird. Das dürfen wir auch nicht vergessen, dass es geht.
Das ist wirklich großartig.
Also, dass es wirklich geht, wenn man sich danach streckt und das in seinen Zielen und eben in seinem Markenkern und seinem Geschäftsmodell verankert. Das funktioniert sehr gut. Wo ich es weiß, ist ein Unternehmen hier in Süddeutschland, das ich auch kennenlernen durfte und auch bei dem ich zum sogar selber Kunde bin. Wo das ist gemeinwohlzertifiziert bereits zum 2. Mal jetzt. Und wenn du da reinkommst, da ist eine Atmosphäre da. Da ist Energie da. Also das ist echt der Wahnsinn. Und die Mitarbeiter, die haben jetzt zwar, sag jetzt mal, ihren Kernbereich, dessen, was sie im Unternehmen machen, aber sie sind eher in dem Thema, in welcher Rolle bin ich denn und nicht in welcher Funktion. Beispiel, die machen sehr viel, auch die haben einen Online-Shop, die machen sehr viel, haben sehr viel am Telefon zu tun und die haben ein Ladengeschäft dabei. Dieses Ladengeschäft hat aber keine feste Besetzung, sondern jeder Mitarbeiter, der jetzt gerade hier an seinem Terminal gerade keinen Anruf hat und über die Kamera sieht, über das Video sieht, es wird bei jedem PC eingeblendet, es kommt gerade jemand ins Geschäft rein, der geht raus und bedient den Kunden und kümmert sich drum. Also wir haben eine wesentlich höhere Bereitschaft zur Flexibilität und zur Ganzheitlichkeit eines Unternehmens Und das zu sehen, was kommt denn da seitens des Kunden, was kommt seitens der Lieferanten, wie gehen wir mit den Menschen um? Und ein schönes Beispiel, dieses Unternehmen hat jetzt während der Corona-Zeit im letzten Frühjahr 7 Mitarbeiterinnen eingestellt.
Wow, schön.
Unter anderem auch einen mit hohem Assistenzbedarf, also Inklusion. Mhm. Da hat sich die ganze Mannschaft darum bemüht, dass der seinen Platz findet im Unternehmen, dass der glücklich ist und das, was er leisten kann, auch tun kann und dabei auch noch gefördert wird.
Und was du gerade gesagt hast, dass diese Unternehmen so eine besondere Energie haben. Ich hatte im Sommer das Glück, trotz Corona, dass wir ein Unternehmertreffen hatten, hier in der Nähe, unter anderem mit einem Vortrag von der GWÖ. Und diese ganzen Unternehmer haben sich, das war so toll, erstmal, dass die sich da getroffen haben. Die hatten alle das gleiche Interesse und die ganze Energie. Wir haben es bei einem Unternehmer getroffen, die haben biozertifizierte Lebensmittel vertrieben. Hierfür haben die ganzen Biomärkte hier im Umkreis versorgt mit Lebensmitteln. Und alleine, also diese Energie, die in dem Raum war, dass diese Unternehmer alle gesagt haben, wir möchten uns da gerne engagieren und dieses höher, schneller, weiter ist gerade nicht mehr unser Ziel, sondern wir möchten gerne, dass alle in der Kette, dass es denen gut geht, wirklich vom Einkäufer oder da, wo ich einkaufe, bis hin zum Endverbraucher. Und es war dann auch nochmal das Thema Führung kam nochmal auf, weil dieser Unternehmer mit einer Leidenschaft gesprochen hat und wie wichtig ihm die Mitarbeiter sind. Und das war kein Lippenbekenntnis. Also man hat es wirklich gespürt. Das war so toll zu erleben, zu sagen, wow. Und da habe ich gedacht, wenn ja ein Firmeninhaber so tickt, der wird kein Problem mit dem Fachkräftemangel haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Kann ja sein, wie du gesagt hast, dass einige vielleicht dann gehen, dann sollen sie auch gehen. Die passen dann vermutlich auch nicht in dieses ganze System rein oder in diese Denke rein. Aber ich glaube, dass das für unsere Zukunft auch ein Tipp sein kann, wie kann ich dem Fachkräftemangel entgegenwirken, indem ich meine ganz andere Sichtweise auf die Dinge bringe.
Da sprichst du ganz was Wichtiges an und da möchte ich meine liebe Beraterkollegin Hildegard zitieren, mit der ich oft zusammenarbeite. Die sagt, Fachkräftemangel ist Führungsmangel. Es ist nicht einfach so, dass die Menschen nicht da wären, die in den Unternehmen arbeiten wollten und sich interessieren, aber es ist in der Regel ist es ein Führungsmangel. Die Menschen und die Mitarbeitenden kommen wegen dem Unternehmen, weil sie sagen, okay, das klingt nach außen gut, das gefällt mir, das Bewerbungsgespräch war ganz okay. Und wenn sie dann gehen sie meistens nicht wegen dem Unternehmen, sie gehen meistens wegen der Führung.
Genau, immer 95%. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wir haben damals immer so Erhebungen gemacht, ich habe mit den Mitarbeitern gesprochen, wenn die gegangen sind, kann ich wirklich sagen, 95% wegen der Führungskraft, ja.
Ja. Ich frage mich jetzt gerade, die Gemeinwohlökonomie oder auch die Philosophie, die dahinter steht, das klingt ja jetzt total gut und hört sich auch gut an. Und wie kann man Menschen dafür begeistern, also die an Entscheiderpositionen sitzen? Also wenn ich jetzt als Mitarbeiter und so weiter das ganz toll finde, dann habe ich ja wahrscheinlich wenig Möglichkeiten, auch in einem Unternehmen da was zu bewegen und bewirken oder vielleicht hast du da auch eine andere Erfahrung damit gemacht, beziehungsweise auch, was muss bei einem Unternehmer oder bei einer Führungskraft aus deiner Erfahrung passieren, damit die da umschalten können und sich für sowas interessieren?
Also zuallererst haben wir mal das Thema, da reden wir noch gar nicht über Gemeinwohlökonomie, sondern da reden wir erst einmal vielleicht über die Werte der Gemeinwohlökonomie, Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit. Ökologische Nachhaltigkeit ist da noch gar nicht so sehr im Vordergrund, aber Transparenz und Mitentscheidung. Und jetzt geht es erstmal darum, die Führungskräfte, die vielleicht gerne wollen, aber gar nicht wissen wie, erstmal hier wirklich unabhängig von dem Gemeinwohlansatz erstmal dafür zu gewinnen, wie gehen wir den anderen mit unseren Mitarbeitenden um? Wie lassen wir ihnen mehr Freiraum, auch mit entscheiden zu können? Die wenigsten Führungskräfte in der klassischen Unternehmenshierarchie nutzen dafür die Instrumente. Zum Beispiel systemisches Konsensieren ist ein demokratisches Instrument. Das muss man lernen.
Was ist das?
Systemisches Konsensieren ist, wie führe ich Entscheidungsprozesse her? Bis jetzt ist es ja immer so, wenn man in einer Sitzung sitzt und es sitzen 10 oder 11 Leute da und man macht einen Vorschlag, wie wird abgestimmt? In der Regel über Zustimmung. Das heißt, es gibt zum Beispiel hier auch Mitarbeitende, die hätten einen besseren Vorschlag, die trauen sich aber gar nicht. Über Zustimmung abzustimmen ist zum Beispiel eher ein Machtinstrument. Es werden viele übergangen, die vielleicht einen anderen Vorschlag hätten. Systemisches Konsensieren geht über Widerstandsmessung. Das heißt, ich habe einen eher macht- oder hierarchiefreieren Raum. Jeder kann einen Vorschlag einbringen. Es werden viele Vorschläge stehen dann auf der Agenda. Und jetzt kommt es auf die Qualität der Frage an, über die dann abgestimmt wird. Man kann über verschiedene Themen eben dann abstimmen. Dann hat man vielleicht 5 Vorschläge und dann stimme ich in der Form ab, dass ich sage, wer hat gegen Vorschlag 1 einen großen, einen mittleren oder einen niederen oder keinen Widerstand? Habe ich einen großen Widerstand, hebe ich zum Beispiel beide Hände. Habe ich einen kleinen Widerstand, hebe ich eine Hand. Habe ich keinen Widerstand, lasse ich meine Hände unten. Das heißt, im Grunde genommen hat jeder, der in dem Raum sitzt, mindestens 2 Stimmen. Es wird immer das Doppelte gezählt, weil ich ja die Widerstände zähle. Und dadurch kommt es nicht zu Kompromissen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern zu einem Konsens, der für alle tragbar ist.
Aber da sage doch dann bestimmt viele erstmal, oh, so viel Zeit habe ich nicht, viel zu kompliziert.
Ja, du hast recht, liebe Silke, das braucht natürlich mehr Zeit und das muss man lernen. Deswegen sage ich, das ist ein Lernprozess. Also man geht eher erst einmal ins Thema Führungscoaching, einzeln und auch mit der Gruppe. Was können wir denn verändern? Was können wir in der Zusammenarbeit verändern? Wo sind denn unsere Probleme? Über was muss ich mich als Führungskraft zum Beispiel ärgern? Warum gehen meine Mitarbeiter nicht mit? Das hat ja alles irgendwo Ursachen. Und dann sucht man erst, ja, wo könnte denn das Thema liegen, dass wir hier dann auf einen anderen Weg kommen. Und jetzt geht es darum, eben solche Instrumentarien zu lernen und zu lernen, loszulassen. Eins meiner großen Anliegen ist Eco vor Ego. Das heißt, sozial, ökologisch vor Ego, vor meinem Machtspiel. Weil was wir, glaube ich, auseinanderhalten müssen, sind 2 Dinge. Es wird sehr oft in der Zusammenarbeit, in der Gemeinsamkeit, im Umgang mit Menschen miteinander, wenn uns was nicht passt oder wenn wir was gut finden, verbinden wir das sofort mit der Persönlichkeit eines Menschen. Der steckt aber in einer Rolle. Der steckt erstmal in einer Rolle. Der steckt in einer Rolle als Führungskraft, muss vielleicht Entscheidungen treffen, die er selber in seiner Persönlichkeit nie mittragen würde. Das ist ein Dilemma, das man erstmal auflösen muss. Das hat mit Gemeinwohlökonomie oder Nachhaltigkeit noch gar nichts zu tun, außer mit nachhaltiger Achtsamkeit gegenüber sich selbst. Und das ist richtig ein Thema. Also wir müssen Persönlichkeit und Rolle, in welchen Rollen bestehe ich denn gerade oder bewege ich mich als Familienvater, als Lebenspartner, als Führungskraft, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, welche Entscheidungen habe ich denn in meiner Rolle zu treffen? Welche Wertschätzung erfahre ich da? Welche Wertschätzung gebe ich da? Das sind im Grunde genommen ganz tiefe Themen, die auch mit sehr viel mit Bedürfnissen und Wünschen zu tun haben.
Würdest du dann sagen, dass diese Unterscheidung vielen nicht klar ist?
Ja.
Also, dass man dafür erstmal auch ein Bewusstsein schaffen muss, eben weil du das jetzt auch nochmal sagst, in welcher Rolle stecke ich, finde ich ein ganz wichtiger Punkt, denn ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren durch dieses, man muss authentisch sein und man muss immer echt sein und so weiter, viele so ein bisschen Schwierigkeiten auch haben, genau zu sagen, ja, hier bin ich in der Rolle Chef und hier bin ich in der Rolle Mutter, Vater. Und sich das oft auch gar nicht mehr erlauben, diese Unterscheidung herzustellen. Also ich finde, das ist ein ganz spannender Aspekt, den du hier jetzt ansprichst oder auch einen sehr wichtigen Aspekt.
Dann möchte ich noch einen zweiten Aspekt anschließen, der leider nicht mit richtig deutschsprachigen Begriffen zu erklären ist. Wir haben oben drüber die Führung und wir haben darunter zwei Strömungen. Das eine ist Leadership, das ist menschenorientierte Führung und das andere ist Management, das ist prozess- und strukturorientierte Führung. Und die wenigsten Menschen können beides gleichwertig in sich vereinen. Die, die das können, die sind gnadenlos gute Leader und auch organisatorisch super drauf. Die bewundere ich immer. Aber die wenigsten können das. Und deswegen plädiere ich sogar in Unternehmen für eine Doppelspitze. Aber die müssen sich auf Augenhöhe begegnen. Vertrauen, Augenhöhe, Wertschätzung sind drei ganz wichtige Themen darin. Es geht sehr viel um Kommunikation und Entscheidungen und das Bewusstsein, Persönlichkeit und Rolle und das Bewusstsein, Leadership oder Management. Wo bin ich denn gerade?
Ich bin ja in einem Konzern groß geworden und da gab es das, diese Doppelspitzen, aber eher aus diesem Grund Vier-Augen-Prinzip, dass immer mit vier Augen drauf geschaut wird. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sich die Menschen unbedingt bewusst sind. Das teilt sich in der Regel schon automatisch auf. Derjenige, der besser mit den Mitarbeitern umgehen kann, der mehr bessere Menschenführung hat, der kümmert sich um die Mitarbeiter, der andere um die Prozesse. Aber ich sage immer, wenn ich jetzt heute Führungskraft bin, habe ich auch noch eine dritte Rolle. Also einmal kann ich ein Manager sein, einmal kann ich aber auch die Führungskraft sein, die gerade das Team leiten muss oder gerade einfach nur da sein muss im Tagesgeschäft. Aber ich kann auch nochmal Visionär sein.
Richtig.
Ja, dann habe ich ja nochmal eine dritte Rolle, stimmt, die ich da einnehmen kann. Und dann habe ich nochmal eine andere Vision. Nur ich frage mich jetzt gerade, wenn ich die Silke auch, ich sehe die Silke natürlich im Gegensatz zu unseren Hörerinnen, was macht so ein Arzt, der in der Klinik arbeitet? Wie kriege ich diese Gedanken dahin? Ne? Wie hat der eine Chance, solche Dinge umzusetzen im täglichen Leben in so einer Klinik?
Da sind wir jetzt wieder bei Persönlichkeit und Rolle. Stellt euch den Arzt vor, der im Grunde genommen in seiner Berufung da ist, Menschen zu heilen. Und muss aber Entscheidungen treffen, die rein wirtschaftlich sind unter Umständen. Und das kommt öfters vor in diesen Konstruktionen und in diesen Organisationen, als uns lieb ist. Es bleibt aus dieser Sicht nicht viel Freiraum, jetzt mit dem Pflegepersonal zusammen wirklich auf Augenhöhe zu arbeiten. Auch hier sage ich jetzt mal, nehmen wir mal ein paar aus diesem Trott raus und beschäftigen wir uns damit, wie die Zusammenarbeit ist. Auch hier wäre es gut, einfach sich Zeit zu nehmen und zu sehen, was ist denn eigentlich, für was sind wir da? Was ist der Zweck unserer Existenz? Und jetzt sind wir beim Warum und beim Wozu? Was ist der Sinn unserer Arbeit? Und wie können wir denn diesen Sinn unserer Arbeit zum Wohle unserer Patienten miteinander besser gestalten?
Und spätestens hier würde doch auch das Thema Nachhaltigkeit wieder greifen, ja? Dass ich sage, ich will nachhaltig sein und will, dass die Menschen gesund wieder rausgehen. Egal, ob im Unternehmen gesund oder aus einer Klinik gesund wieder rausgehen.
Ganz genau. Es ist so, auch der Begriff Nachhaltigkeit, den muss man auch sehr genau beleuchten, weil nachhaltig ist etwas, was auf lange Dauer gut funktioniert. Das kann aber auch ein schlechter Prozess sein, der funktioniert auch lange gut.
Ja. Stimmt.
Das sagt noch gar nichts über die Qualität aus. Und wenn wir heute über Nachhaltigkeit sprechen, dann wird oft im begrenzten Raum ökologische Nachhaltigkeit gedacht. Und hier ist eben das Spektrum der Gemeinwohlökonomie weitaus breiter aufgestellt. Wir haben die vier zentralen Wertesäulen Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und die vierte Transparenz und Mitentscheidung. Darunter subsumieren sich natürlich noch eine ganze Reihe anderer Werte und Bedürfnisse, ganz klar. Aber das sind die zentralen Werte und unter dem Aspekt, unter dem Gesichtspunkt betrachten wir das. Und somit ist die Gemeinwohlmatrix mit ihren Handlungsfeldern, die darunter liegt, ein wunderbares Bewusstseins- und Management-Tool für Unternehmen.
Jetzt muss ich wieder sagen, ja, ich stimme dir völlig zu in all dem, was du sagst. Und dann denke ich aber trotzdem, dass wir jetzt über Jahrzehnte gerade in unserer Gesellschaft auch geprägt waren auf Gewinnmaximierung, auf Personalminimierung. Und alles, was wir jetzt gerade sprechen, hat ja schon auch mit zu tun, dass ich Zeit erstmal mir nehmen müsste, um wirklich als Unternehmen, und da würde ich jetzt auch tatsächlich die Klinik zum Beispiel als Unternehmen betrachten, die Arztpraxis als Unternehmen betrachten, da müsste ich ja jetzt wirklich erstmal hinsetzen und wirklich eine Standortbestimmung auch machen und auch eine klassische Vision für mein Unternehmen auch mal erstellen. Und gerade im Pflegebereich, ich denke, das kriegst du ja über die Medien auch mit, da wird die Berufsflucht, wird hier, die nimmt gerade schon zu. Also die Leute verlassen den Beruf, weil sie nicht mehr können, weil sie keine Beachtung finden, weil sie sich nicht wahrgenommen fühlen, weil sie einfach total ausgebrannt sind. Und da ist gerade manches tatsächlich zu spät. Aber was ist trotzdem erstens ein Schritt, den eine Klinik machen kann, eine Klinikleitung, um überhaupt mal anzufangen und überhaupt mal zu sagen, ey, oder wie kann man denn das ins Bewusstsein bringen? Also da herrscht immer noch so viel, ja, dann gehen die halt so, mir doch egal. Da habe ich gerade viele Fragezeichen und da weiß ich gerade auch oft nicht, was man diesen Berufsgruppen an die Hand geben kann, um da eine Veränderung zu bewirken. Von wo muss die kommen? Wer muss damit anfangen? Muss die politisch sein? Muss die von unten kommen? Wer muss da anfangen? Da habe ich viele Fragezeichen.
Ich meine, der Bereich Medizin und Pflege ist wirklich einer, der in dem Punkt auch schon sehr speziell zu betrachten ist. Das würde jetzt wahrscheinlich sogar den Rahmen hier sprengen. Ja. Ganz einfach, es ist einfach so, weil hier sind aus meiner Sicht grundsätzlich mal in den 90er und 2000er Jahren, wo wir gesagt haben, größer, schneller, weiter, höher, eben die Fehler gemacht worden, dass man das alles privatisiert hat. Das ist ein Grundansatz, den ich hier zu dem, das ist meine ganz persönliche Meinung, die ich zu diesem Thema habe, dass wir hier eigentlich zu einem guten Mittelweg wieder finden müsste. Und vielleicht ist das etwas, was uns nach der Corona-Pandemie einfach oder jetzt schon die Augen öffnet und danach vielleicht umgesetzt wird, dass man sagt, okay, Kliniken müssten anders aufgestellt werden. Du hast die Frage zurechtgestellt, wer muss denn anfangen? Ist es die Politik? Meines Erachtens ja, muss sie hier eine größere Rolle spielen. In kleineren Bereichen würde ich einfach sagen, okay, hey, wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, auch in kleinen Kreisen, ob das einzeln ist oder wie auch immer, wir nehmen uns die Zeit und gehen wir mal raus, was ist eigentlich Sinn und Zweck unsere Existenz, was machen wir, was ist unsere Vision. So arbeite ich übrigens mit den Unternehmern und Unternehmerinnen immer, dass ich sage, erstmal, was ist denn eigentlich deine persönliche Lebensvision und was ist deine unternehmerische und passt das denn irgendwie zusammen? Neudeutsch, matcht das irgendwie zusammen? Kriegen wir da was raus? Und was müsste sich verändern, um da hinzukommen? Ich will ein Beispiel erzählen, vielleicht kennt ihr das, in den Niederlanden, Bisorg.
Ja.
Ist euch das bekannt? Aber ja, vielleicht
mir schon.
Ja. Euren Hörerinnen und Hörern nicht bekannt. Bisorg heißt Nachbarschaftshilfe, übersetzt. Es ist also ein Unternehmen im mobilen Pflegebereich. Dieses Unternehmen hat mittlerweile 14.000 Mitarbeiter und ist regional organisiert in Teams, die nicht größer als 12 bis 18 Mitarbeiter sind und sich vollkommen selbstständig, autark bewegen. In sogenannten Zellen nennen die das bewegen. Und das ist ein Modell im Pflege- und Medizinbereich, das sehr zukunftsorientiert und zukunftssicher ist. Und was hier passiert ist, hier wird nicht wie bei uns im Pflegesystem nach Minuten abgerechnet für die eine oder andere Anwendung, sondern es wird danach abgerechnet, wie gut geht es dem Patienten. Da wird auch geschaut, können Nachbarn helfen, können Freunde mit dazu helfen. Es geht darum, dass sich dieser Patient oder dieser Mensch, nehmen wir es mal wertfrei, einfach dieser Mensch wohlfühlt. Dieses Unternehmen spart dem niederländischen Gesundheitssystem mittlerweile Milliarden an Euro, weil wesentlich weniger Notfall-OPs anstehen, weil die Leute nicht vereinsamen, nicht depressiv werden und, und.
Ebenfalls in Karlsruhe nennt man das Quartiers. Weiß nicht, ob es Quartierspflege heißt es nicht, aber da wird viel jetzt mit so Quartieren gemacht. Und wir hatten neulich auch dazu gehört von unserem Sozialminister. Also das ist gerade was, was hier im Vormarsch auch ist, was genau auch diesen Ansatz hat, weil das auch oft diskutiert wird, wie übertragbar ist es eben auf unsere Verhältnisse. Also da habe ich mich eben auch schon viel jetzt mit beschäftigt und das wird sicher auch kommen. Oder manche Kommunen führen ja dann auch wieder so eine sogenannte Gemeindeschwester ein und so weiter. Oder das School Nursing und all solche Dinge. Also da passiert gerade in diesem Feld tatsächlich ziemlich viel. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir jetzt am Ende unserer Zeit angekommen sind und wir jetzt noch ziemlich viel von dir dazu hören könnten und auch noch wissen wollten. Und wenn wir da noch weiter was wissen wollen, müssen wir dich tatsächlich noch mal einladen, glaube ich.
So. Wenn ich dazu noch ergänzen darf, Silke, zu diesem Modell. Frederic Laloux beschreibt es in seinem Buch Reinventing Organizations sehr gut, wie wir in der Organisationsentwicklung von Unternehmen und Organisationen in der Zukunft arbeiten könnten, um besser zusammenzuarbeiten, um wirtschaftlich und persönlich erfolgreicher zu sein. Und dort sind solche Zellen, da geht es um Selbstverantwortung, um ja. Eigenverantwortung. Es mag auch nicht jeder Mitarbeitende so arbeiten, ganz klar.
Ja.
Aber das Gros wünscht sich das schon, vor allen Dingen die jüngere Generation. Wenn ich meinen Sohn anschaue mit 28, der arbeitet in einem kleinen Unternehmen, gerade im Veranstaltungsbereich, den hat es wirklich sauber erwischt. Aber gerade da geht's, da muss sehr viel eigenverantwortlich entschieden werden. Und sehr viel in autarken kleinen Zellen umgesetzt werden, damit der Laden läuft. Und dieses Vertrauen, diese Wertschätzung, das sind Themen, die Führungskräfte lernen können. Ja, es gibt noch so viele Beispiele. Da gibt es einen Mittelständler, der hat 70, 80 Leute. Der hat überhaupt keine Führungskräfte mehr. Da ist nur noch der Chef da. Und die Mitarbeitenden übernehmen die Führungs- und Entscheidungsaufgaben. Ist natürlich kein Prozess, der von heute auf morgen funktioniert. Da braucht man wirklich Zeit dazu, um sowas umzusetzen. Also ein unheimlich spannendes Thema. Und all diese Themen sind zentral in der Führung und in der Zusammenarbeit, um Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung umzusetzen und damit auch noch erfolgreich zu sein.
Ich denke, ein wichtiger Faktor ist tatsächlich der bei allem, was man verändern will, dass Zeit braucht. Und ich denke, manchmal sind da die Leute einfach auch zu ungeduldig, wenn sie nicht sofort irgendwelche Ergebnisse sehen. Da braucht es auch Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen und natürlich auch den Glauben an das große Ganze. Und da hoffe ich mal, dass Menschen wie du und auch wir denn bei Leuten auch immer mehr wecken können, auch dies zu zeigen, aufzuzeigen, es gibt andere Möglichkeiten, es gibt Lösungen, die im Feld sind, man muss sie nur nutzen und man muss wieder dahin zurückkommen. Und Ansätze gibt es in den Kommunen. Ich denke, die meisten haben das auch verstanden, dass ein Weiter so nicht funktioniert. Und ich denke, auch die Corona-Pandemie zeigt uns gerade sehr deutlich auf, wie unsere Gesellschaft funktioniert, aber vor allem auch, wie sie nicht funktioniert. Und von daher denke ich, dass da sicher noch einiges passieren wird. Ja, wer jetzt von dir oder über dich noch mehr dann wissen möchte, der darf auf deiner Homepage dann vorbei und du stehst ja auch als Berater zur Verfügung, da kann dich auch buchen. Also wir haben ganz unterschiedliche Hörerkreise, also wenn da jemand von euch dabei ist, der sagt, ja, das, was der Werner macht, interessiert mich, muss ich wissen, da will ich in meinem Unternehmen was verändern, dann ist er der richtige Ansprechpartner. Ansonsten danken wir dir sehr, sehr herzlich, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast, dass du uns nochmal die Augen geöffnet hast, Felder aufgezeigt hast, nochmal auch über die Rolle nachzudenken, welche Rolle habe ich, auch mal was zu riskieren, den Mut zu haben, es anzuschauen, es zu verändern. Jutta, hast du noch was, was unbedingt noch raus will?
Ja, im Prinzip ist das, was der Werner auch gesagt hat, dieses Warum, es braucht viel mehr Raum und Kompetenz in der Führung und immer mehr Menschen suchen auch danach und egal, ob es im Privaten oder in der Firma ist, den Raum müssen wir aufmachen.
Und wir brauchen das gemeinsame Wozu. Bei aller schöner, was wichtig ist, individueller Vielfalt, die wir haben. Ich bin so froh, dass wir Menschen so vielfältig sind und wir brauchen ein gemeinsames Anliegen. Wir brauchen unser Wozu. Wohin führt uns der Weg, auf dem wir gehen? Was wollen wir denn tun? Was sind unsere Ziele? Und dafür plädiere ich schon wirklich, dass wir uns Zeit nehmen, dieses Wozu auch in der Gemeinschaft, in den Unternehmen und Organisationen zu finden und nicht nur für uns selber. Es ist überhaupt ein ganz pragmatischer Ansatz. Wenn ich den Zweck und das Wozu weiß, dann wird alles leichter.
Ja, und dann kann ich auch nachhaltig werden.
Dann kann ich auch nachhaltig werden. Dann bewege ich mich schon viel nachhaltiger.
Dann ermutige mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute nochmal ganz besonders zum Innehalten, zum berühmten Innehalten, zum mal reflektieren darüber auch, was ist ihr, wozu, was treibt sie an, jetzt schon mal in dem Teilbereich, in dem sie unterwegs sind, in dem Feld, in dem sie sind, je nachdem, welche Position ihr da draußen habt, ob ihr Mitarbeitende seid oder in der Führungsliga spielt. Ich denke, heute gab es ganz schön viel Stoff, da nochmal drüber nachzudenken. Und ansonsten, wir bleiben dran. Und wie gesagt, ich denke, der Werner kommt bestimmt nochmal zu uns, weil wir dann nochmal drüber weiter sprechen müssen. Und dann wünschen wir euch eine gute Woche. Habt Spaß bei dem, was ihr tut. Und seid achtsam und passt gut auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Servus.
Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie das weitererzählen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zu einer guten Viertelstunde.